Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Diana Ross mit I'm Coming Out, einem ihrer größten Hits, dem Mega-Disco-Knaller aus dem Jahr 1980. Das war der Höhepunkt ihrer Karriere. 25 Soloalben, 18 Nummer-1-Hits, 12 Grammy-Nominierungen, einen Rock'n'Roll Hall of Fame-Eintrag, gleich 2 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Und laut Guinness Book of Records ist Diana Ross eine der erfolgreichsten KünstlerInnen der Musikgeschichte. Morgen wird sie 80 Jahre alt, Grund genug, sich ihr Leben und ihr Wirken mal genauer anzuschauen. Und ich spreche darüber mit der Kulturjournalistin Jenny Zülker. Schönen guten Abend.
Hallo.
Was macht denn Diana Ross bzw. ihre Stimme so besonders?
Ja, erstmal kann sie ja offensichtlich großartig singen, haben wir gerade gehört. Sie hat ja auch schon mit 15 in der Girlgroup angefangen, aus der dann später die Supremes, also Motowns Nummer 1 Girlgroup, hervorging. Und man hörte, finde ich, auch schon da ihre Stimme immer irgendwie raus, und zwar, weil die so ungewöhnlich hell ist, also frequenztechnisch. Da sind gar nicht so viele tiefe Schwingungen drin, und das macht diese Stimme erstens sehr klar, und zweitens kann man eben zu so einer klaren Stimme auch viel dazu mischen, also andere Stimmen wie bei einer Girlgroup, die dann in verschiedenen Tonlagen ja immer singen und die sollen sich gegenseitig ergänzen, aber dann eben in ihrer Solo-Karriere auch viele Instrumente und elektronische Instrumente eben auch. Das passt dann wieder zu Disco. Sie hat also nicht eine dieser weichen und tiefen und fetten Blues-Stimmen, sondern durch diese ganz hohen Frequenzen, die sind ja gerichteter und die sind schneidender. Also die singt einen direkt an, und das passt einfach gut zum Disco-Sound. Und dann ist sie im klassischen Sinne eine Diva, also tritt mit Big Hair und langen Wimpern und Abendrobe und einer professionellen Show-Attitüde auf. Und man muss schon sagen, dass die Supremes damals ja auch unfassbar gut gekleidet waren. Diana Ross hat tatsächlich mal Schneider gelernt. Und die wollte ursprünglich eigentlich Modedesignerin werden. Das war ja also wichtig, wie sie aussieht, was sie trägt. Ich habe ein Buch über ihre wahnsinnigen Outfits und Glitzerroben von Mary Wilson, ist das, eine von den Supremes. Ganz tolles Buch übrigens. Und dieser klassische Star-Style, der macht Diana Ross eben auch zu einer hervorragenden Vorlage für die Drag-Szene, wo es ja immer um Opulenz geht. Und das erfüllt sie alles.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, sie hat angefangen mit der Girlgroup The Supremes. Das war 1961. Das waren 3 schwarze junge Frauen mit gerade mal 17 Jahren in einer ja doch nicht nur frauenfeindlichen, sondern auch rassistischen Gesellschaft. Inwiefern hat sie das denn geprägt?
Ihre Geschichte ist schon ein bisschen eine klassische Selbstermächtigungslegende. Also erst singt sie in einer Frauenband Songs, die ein Mann geschrieben hat, der Motown-Chef-Songwriter und späterer Motown-Vizepräsident Smokey Robinson nämlich. Diese klassischen Girlgroup-Songs der 60er, das sind ja immer emotionale, kitschige Liebeslieder. Warum hast du mich verlassen? Ich liebe dich auch, wenn du dich wie ein Schwein benimmst. Diese ganzen typischen schwache Frau kann nichts für ihre Gefühle sagen und lässt sich ausnutzen. Klischees. Sie hatte auch ein Verhältnis mit dem damals verheirateten Smokey Robinson, der auch deswegen angeblich immer die wichtigsten Gesangsparts gegeben hat. Aber solche Gerüchte oder solche üblen Nachreden sind ja auch mal viel von Neid geprägt. Dann begann sie 1970 die Solokarriere mit einem Song vom Songwriter-Duo Ashford und Simpson. Das war der großartige Song Ain't No Mountain High Enough. Das war ja 3 Jahre zuvor ein Mega-Hit für Marvin Gaye und Tammy Terrell. Aber auch in ihrer Version ist das ganz fantastisch. Und sich überhaupt da allein hinzustellen, also als schwarze Frau aus der Reihe der anderen vorzutreten, die Bühne einzunehmen, die Aufmerksamkeit ganz auf sich zu ziehen, das war ja in dieser stark von antischwarzem Rassismus und eben dem üblichen Sexismus geprägten Gesellschaft schon ein Statement. Sie spricht sich, muss man sagen, selten deutlich politisch aus. 2018 sagte sie auf die Frage, wie sich denn die Musikindustrie für schwarze Frauen verändert hat, so ein bisschen ausweichend: Music does not have a color, great music is great music. Aber ihre Taten oder auch ihre Kunst, die ist dann eben doch deutlicher als Worte.
Ja, und sie ist und war eng befreundet mit Michael Jackson, mit Stevie Wonder, Marvin Gaye, also mit der Motown-Familie. Die haben ja auch teilweise Songs füreinander geschrieben oder eben auch miteinander gesungen. War das für sie auch so eine Art künstlerische Familie?
Also Motown war natürlich als Label eines der Schlüsselmomente und der Dreh- und Angelpunkt für Unterhaltungsmusik von schwarzen KünstlerInnen in den USA. Gegründet wurde das 1959, das Label von dem schwarzen Produzenten Berry Gordy. Und das war dann erstmal eins der ersten Labels überhaupt für schwarze KünstlerInnen überhaupt und eine absolute Hitschmiede für diesen Pop-Soul und damit auch wahnsinnig erfolgreich in den 60ern. Da gab es viele Charts-Hits, aber Motown hatte auch absolute Kontrolle über die KünstlerInnen, vor allem über die weiblichen. Denen wurde alles vorgeschrieben, also die Songs, ihr Musikstyle, die Kleidung, das Verhalten, die Choreografie. Insofern war das schon zweischneidig, weil einerseits Motown eine wichtige Rolle in dieser schwarzen Bürgerrechts- und Antirassismusbewegung spielte und eben vor allem den Künstlern aus prekären Verhältnissen mit diesem eleganten Anzugstyle und perfekten Präsentationen eine ganz andere Klasse quasi mitgab. Andererseits Frauen da lange Zeit nicht viel zu melden hatten. Für mich ein typischer Fall von Frauenrechte hinten angestellt, das gibt's ja oft. Und Familie, klar, musikalisch sowieso. Insofern, weil diese Motown-Songwriter eben die Songs für alle ihre Artists schrieben. Und es gab viele Freundschaften und Verhältnisse und Kollaborationen, mehr als bei anderen Labels wahrscheinlich, weil Motown eben als Vorreiter für Black Artists in der Musikindustrie stand und sich dadurch die KünstlerInnen natürlich auch miteinander verbunden fühlten.
Ja, Diana Ross ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin. Sie hat sogar eine Oscar-Nominierung bekommen für ihre Darstellung von Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Aber es scheint, als hätte sie das mit der Schauspielerei dann nicht so intensiv weiterverfolgt.
Ja, 1972, das war ihre erste Filmrolle, Lady Sings the Blues. Übrigens, wie das damals üblich war, wurde der Film auch von einem weißen Mann inszeniert, ne? Also einem Menschen ohne Rassismuserfahrung. Da kann man mal sehen, wie tief das alles in unseren Strukturen drinsteckt. Und in diesem Film, für den sie eben, ja, wie gesagt, Oscar nominiert war und einen Golden Globe auch bekam, da spielt sie auch gut. Sie hat, wie gesagt, keine Blues-Stimme, aber sie ist schon sehr dedicated und eifrig und das ist auch gut inszeniert. Ein bisschen pathetisch, aber sehr emotional. Das ist schon ein ernsthafter Versuch, die Tragik dieser schwarzen Sängerin Billie Holiday zu erzählen. Und das ist insofern auch ein politischer Film. Aber sie war wohl von dem Erfolg dann so beseelt, dass sie kurz darauf 1975 in einem Film namens Mahagoni die Hauptrolle spielte und auch die Kostüme für den Film gemacht hat. Wie gesagt, sie war ja früher Schneiderin. Und da geht es dann um eine Modedesignerin, die das erste schwarze Model wird, aber dann mehr sein will als ein Kleiderständer. Und diesen Film hat Berry Gordy, also der Motown-Chef, in einem Anfall von Größenwahn anscheinend selbst inszeniert. Aber das war ein totaler Reinfall. Und danach hat sie dann wieder unter einem erfahrenen Regisseur gespielt. The Wiz heißt das, verfilmt. Das ist ein unfassbar campes Ding. Das kann man sich also schon mal angucken. Sie spielt tatsächlich Dorothy und Michael Jackson spielt die Vogelscheuche. Also komplett schwarzer Cast. Und danach gab es nur noch zwei Filme. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich finde schon, dass sie Talent hat für manche Rollen. Das hat man schon gesehen. Aber vielleicht ist es auch einfach zu viel verlangt zu erwarten, dass sie in diesen beiden schwierigen und gleichermaßen ja von Rassismus und Sexismus und Ageismus geprägten Bereichen Musik und Film erfolgreich ist. Das schafft sie vielleicht rein zeitlich auch gar nicht. Es reicht ja vielleicht auch, wenn sie sich ihrer Musik widmet.
Ja, und jetzt haben Sie schon gesagt, Frau Zirke, dass sie sich jetzt nicht so politisch geäußert hat in den letzten Jahren. Aber was würden Sie denn grundsätzlich sagen, wenn man heute auf ihre Karriere guckt? Welche Bedeutung hat sie heute noch musikalisch und vielleicht aber auch noch politisch, vielleicht so als eine Art Role Model für andere schwarze Künstlerinnen?
Sie hat natürlich eine wahnsinnige Bedeutung immer noch. Sie war ja erstmal ein Gay-Icon, also so eine schwulen Ikone, lange vor Madonna. Und überhaupt ist sie eine der wenigen schwarzen Gay-Icons. Insofern sehe ich ihre Vorreiterrolle für das Miteinander von LGBTQ-Plus-Menschen, auch in der schwarzen Community. Also da ist auf jeden Fall, hat sie ganz viel Bedeutung. Und dass sie überhaupt so lange dabei bleiben konnte. Also sie hatte in 5 darauffolgenden Jahrzehnten Charts-Hits und hat sich immer wieder angepasst. Und dass sie auch, wie viele andere aus ihrem Metier, Drogen- und Alkoholgeschichten überlebte. Da gibt es auch einige Geschichten, dass sie zwischendurch süchtig war und das dann bekämpft hat und so. Das ist auf jeden Fall alles. Dann kann man schon sagen, dass sie ein Vorbild ist und dass sie ein Role Model ist, weil sie hat sich rausgekämpft. Sie hat das alles überlebt. Sie ist da geblieben und ist sie selbst geblieben. Das ist ja schon wunderbar.
Das sagt die Kulturjournalistin Jenny Zülker. Wir haben auf die großartige Karriere der Schauspielerin und Sängerin Diana Ross zurückgeblickt. 80 Jahre wird sie morgen. Wir gratulieren natürlich ganz herzlich und wünschen noch viele gesunde Jahre. Und an Jenny Zülker ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.